Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Alexa Krieg.
Hallo.
Judith Niehaus.
Hi.
Und wir müssen ein letztes Mal nach Twin Peaks. Wir sprechen über Staffel 3, The Return. Ich bin Christian Eichler. Hi. Alexa, Judith, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir ein letztes Mal, weiß man ja nicht, man weiß nie, was in 25 Jahren passiert oder so. Vielleicht kommt auch noch mal eine Staffel, vielleicht gibt's auch noch mal irgendwas zu Twin Peaks, aber höchstwahrscheinlich nicht. Schön, dass wir ein letztes Mal darüber jetzt hier sprechen. Wir sprechen jetzt tatsächlich endlich über die sagenumwobene dritte Staffel. Heißt ja nicht ganz so, ne? Twin Peaks The Return ist eigentlich der Name, aber das ist ja was, das wir hier ganz oft schon angesprochen haben, das schon an Klang, dann wird's ja nochmal richtig verrückt, dann wird's ja nochmal richtig weird und ja, da müssen wir jetzt drüber reden, ob das denn wirklich so ist. Judith, du bist Literaturwissenschaftlerin und du hattest das alles schon mal gesehen. Wie war das jetzt nochmal, diese dritte Staffel dir anzuschauen?
Ja, ich habe mich sehr gefreut und ich habe es auch sehr genossen, die noch ein zweites Mal zu gucken, die dritte Staffel. Ich hatte die, anders als die anderen Sachen, bis jetzt auch nur einmal gesehen und ich habe mich an viel erinnert, an manche Sachen auch gar nicht. Ich habe so eine Kompetenz, irgendwie wichtige Dinge zu vergessen und immer wieder neu überrascht zu sein. Und ich glaube, es hat sich aber schon ein Unterschied eingestellt. Also ich konnte jetzt so ein bisschen, also ich habe natürlich überhaupt nicht nebenbei geguckt, aber so ein bisschen mehr die Gedanken schweifen lassen und war nicht ganz so fokussiert immer auf die Serie, weil ich doch gemerkt habe, dass vielleicht so dieses Erstaunen der Erstsichtung so ein bisschen weg war, aber dann halt durch was anderes vielleicht ersetzt wurde. Also es war jetzt nicht schlechter dadurch für mich. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es besser war. Ich fand schon diese Erstsichtung auch was ganz Besonderes.
Ja, das ist bei Lynch ja eh oft so ein bisschen die Frage. Manchmal will man ganz genau hinhören, dann erzählen die irgendwas und dann merkt man aber, dass die Szene selbst so ein bisschen hängt, wie so ein kaputter Film oder sowas und auf einmal irgendwelche Bewegungen wiederholt werden und dann wird irgendwas ganz anderes geredet und dann merkt man so, ah nee, vielleicht ist doch manchmal so mit zugekniffenen Augen der bessere Blick auf diese ganze Geschichte. Vielleicht ist es gar nicht so, dass man jedes Wort nochmal umdrehen muss, um zu verstehen, was ja eigentlich gesagt werden soll. Oder vielleicht auch doch. Alexa, wie hast du es jetzt erlebt? Das war dein erstes Mal, die dritte Staffel, oder?
Ja, genau. Ich habe es jetzt das erste Mal geguckt. Ich habe am Anfang gedacht, ach ja, praktisch, auf dem Flieger. Was schaue ich mir an? Ich fange einfach an mit der ersten Folge, was irgendwie gar nicht so eine gute Idee war, weil auch, also gerade das Sounddesign sich ja nicht so wirklich so vereinbaren lässt mit so einem Fliegergeräusch im Hintergrund. Da wusste man irgendwie nie, was ist jetzt tatsächlich da und was ist in der Serie. Und dann bin ich dazu übergegangen, auf der Leinwand zu schauen. Also in richtig großen, ich glaube, deswegen hat die mich auch richtig doll nochmal eingenommen und ich habe also, war schon irgendwie sehr tief drin dann irgendwann. Ich hatte das, glaube ich, auch schon lange nicht mehr bei einer Serie, dass ich immer so zwischendrin halt so dachte, ich schaue jetzt einfach weiter, ich lasse es jetzt einfach laufen, weil es einen so reingezogen hat. Deswegen hat es, also es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht zu schauen. Ich glaube, ich mochte auch besonders halt am Ende von jeder Folge diese Momente im Roadhouse, weil es einen irgendwie immer wieder in so einer Stimmung dann hinterlassen hat. Also die hat mich, glaube ich, schon mit am meisten von allen Staffeln jetzt mitgezogen.
Mich am wenigsten, glaube ich, von allen Staffeln oder von allem, was wir hier jetzt besprochen haben. Ich musste es aber auch in den letzten Tagen so ein bisschen durchbingen, diese dritte Staffel. Vielleicht ist es besser, das über einen größeren Zeitraum zu schauen. Ich fand dann zeitweise mich selbst sogar nervig, dass ich diese typische Reaktion dann immer doch auf Twin Peaks habe, die auch so die Allgemeinheit dann hatte, also die zweite Hälfte der zweiten Staffel schlecht zu finden oder in der dritten Staffel irgendwie genervt davon zu sein, dass uns Agent Cooper so verwehrt wird jetzt so die ganze Zeit und dass es jetzt nicht in Twin Peaks spielt. Und ich bin nicht so ganz im Reinen mit mir, was ich davon auch immer noch halten soll. Ich finde, glaube ich, die Themen, die angesprochen werden, gut. Ich finde gut, dass das formal eine Herausforderung ist. Aber irgendwie kommt da bei mir auch immer bei Twin Peaks so ein bisschen sowas Edgelordiges durch, dass ich immer so das Gefühl habe, ja, jetzt kommt noch mal das, jetzt ist noch mal die Lodge, jetzt kommt das nächste übersinnliche Wesen, jetzt ist noch mal Diane da, ah nee, sie war doch ein Klon und so weiter. Also ich, irgendwie hatte ich hier so ein bisschen manchmal auch das Gefühl, es ist jetzt, wird jetzt für mich auch so ein bisschen auserzählt, obwohl es was ganz Neues macht. Also es macht was Neues als die anderen Staffeln, aber ich habe immer irgendwie so das Gefühl bei Twin Peaks guckt sich am besten, wenn man so Twin Peaks so richtig liebt und dann liebt man das so und dann guckt man die dritte Staffel, dann ist man so krass vor den Kopf gestoßen. Und bei mir ist diese generelle Temperatur, Körpertemperatur, die ich dieser Serie gegenüber habe, einfach, glaube ich, niedriger als bei anderen. Deswegen habe ich hier das schon auch ein bisschen mit den Augen gerollt manchmal, auch wenn ich manche Sachen wieder total toll fand. Aber ich fand es dann schon witzig zu lesen, dass Leute wirklich so sagen, so, das ist das Allergrößte, was David Lynch je gemacht hat. Das ist sein Meisterwerk. Das ist die beste Season Fernsehen, die es je gab. Und ich denke mal so, ja, okay, Leute, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Aber ich fand es trotzdem auch sehr interessant. Freue mich jetzt sehr, mit euch darüber zu sprechen. Vielleicht muss ich kurz noch mal erklären, worum es geht. Also das ist ja eh so ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Aber was mich schon ein bisschen überrascht hat tatsächlich, ist das, und das ist eh so eine Frage, die ich die ganze Zeit bei Twin Peaks im Kopf habe, manchmal habe ich das Gefühl, das Universum wird zu ernst genommen, auch von Lynch, und dann zu unernst. Das wechselt ja immer so hin und her. Manchmal hat man das Gefühl, dass Metaphysische ist ganz wichtig und zentral. Und manchmal hat man das Gefühl, das ist einfach irgendwie nebensächlich. Und die dritte Staffel ist auf jeden Fall die, hatte ich das Gefühl, die so am verhextesten ist, die am übernatürlichsten ist. Und die fängt ja auch tatsächlich damit an, was ich nicht erwartet hätte, dass Cooper wirklich noch in der Black Lodge gefangen ist. Also 25 Jahre lang tatsächlich da nicht rausgekommen ist. Also das, was eigentlich ja so ein Cliffhanger-Ende war, so ein What-the-fuck-Ende, ist etwas, das die Staffel tatsächlich einlöst und sagt, ja, stimmt, also dieser von Bob besessene Cooper, der ist dann der tatsächlich draußen war, der jetzt so ein kriminelles Leben führt, der mit Audrey ein Kind hat und so und der dann auch so richtig ja auf der falschen Seite des Gesetzes unterwegs ist, auch dieser Sohn. Und dann sehen wir Cooper, der wirklich versucht, auch aus dieser Lodge irgendwie rauszukommen. Und wir wissen, dass dieser besessene Cooper, Mr. C oder wie auch immer man ihn nennen will, der auch wieder eigentlich zurück muss und nicht möchte. Und dass der jetzt einen Klon quasi etabliert hat, Doogie, der so ein ganz normales Familienleben da hat, auch natürlich wie alle Männer in Twin Peaks Universum seine Frau betrügt, aber an sich so das Herz am rechten Fleck hat. Er ist mit Naomi Watts zusammen, die ja auch so eine alte Lynch-Weggefährtin ist. Das fand ich auch interessant, also wer hier alles nochmal so auftaucht in dieser dritten Staffel, nämlich auch Laura Dern als andere alte Weggefährtin, die Diane dann spielt. Und in diesen Doogie schafft sich dann Cooper aus der Black Lodge rein zu beamen und ist quasi, vergisst aber alles und stolpert dann da so durch Las Vegas zum Beispiel und versucht irgendwie wieder zurückzukommen. Und wir sitzen eigentlich die ganze Zeit da und fragen uns, was ist da jetzt? Wie kommt das jetzt zusammen? Und die andere Sache, die wir dann eben sehen, ist das, vielleicht zwei andere Sachen, vielleicht drei. Die dritte, also die erste ist vielleicht erstmal, dass wir ganz viele andere so disparate Figuren sehen, neue Figuren, die irgendwie mehr oder weniger damit verbunden sind. Das ist nicht so eng geführt wie bei Twin Peaks Staffel 1, dass die alle richtig krass miteinander zusammenhängen, sondern wir sehen einfach so ein Bild der amerikanischen Unter-Ober-Mittelschicht. Das wird gemacht. Das zweite ist, dass Gordon von David Lynch gespielt mit dem FBI auch auf der Suche nach Cooper ist und wir so deren Ermittlungen sehen. Und das dritte ist natürlich, dass wir Twin Peaks auch nochmal sehen, die Stadt. Also was ist eigentlich aus den Leuten geworden? Was ist im Polizeirevier los? Was ist in dieser Bar los? Was ist mit Laura Palmers Mutter? Die kriegen wir auch alle nochmal so mit. Aber nicht so eben eng geführt wie in der ersten Staffel, dass alles so krass eng zusammenhängt, sondern das ist wirklich sehr disparat. Mal hin und her, wir sind mal da, wir sind mal da, wir sind mal komplett übersinnlich in dieser achten Folge, als dann die Atombombe hochgeht. Ach so, Spoiler für Twin Peaks Staffel 3 übrigens, sage ich jetzt nochmal. Sorry, falls ihr, aber das weiß man ja, glaube ich, dass in der achten Staffel irgendwas Krasses mit einer Atombombe passiert. Zumindest wusste ich das. Genau, okay, vielleicht so viel erstmal dazu, was da so ungefähr passiert, bis dann am Ende man wieder nach Twin Peaks so richtig zurück kommt. Alexa, vielleicht erstmal zu dir. Du hast gesagt, du warst jetzt total davon gefangen. Ja, wie fandst du das jetzt so, diese dritte Staffel?
Ich find's witzig, weil ich gerade auch so den Impuls hatte. Ich glaube, ich bin einfach da der entgegengesetzte Pol zu dir, weil ich das halt gar nicht hatte, dass ich so genervt davon war, sondern mich halt jedes Mal irgendwie so, also es ist schon einfach so, man weiß zwar, worauf man sich einlässt, aber es ist dann doch wieder anders. Und auch irgendwie gerade dieser, also was für mich irgendwie während dem Schauen auch immer so ein Ding war, so dieses, einerseits diese Beklemmung, dass irgendwie so diese Figur von Dagi eigentlich sich nie wirklich verhält, sondern halt so nicht so wirklich weiß. Also man irgendwie nicht so wirklich weiß, was das jetzt soll, aber diese Szenen irgendwie dann doch, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mit Judith auch nebenbei noch geschrieben, als ich diese Casino-Szene auch geschaut hatte, weil klar, die ist natürlich auch irgendwie dazu gemacht, dass sie halt so ein bisschen zu einem Meme auch fast schon wird, bevor es, also so, aber das sind irgendwie so Momente, da hatte ich super viel Spaß dran. Und zeitgleich aber auch, dass also diese,
als die ganzen einarmigen Banditen und sowas das ganze Geld ausspucken und so und er genau, Mr. Jackpot ja, genannt wird, ja.
Auch mit dieser Frau, die dann irgendwie immer, also später ja nochmal auftaucht und sich bei ihm bedankt und so. Mhm. Das, also fand ich schon irgendwie Szenen, die mir Spaß gemacht haben und auch dann am Ende auch diese Auflösung, wo er wieder zurückkommt, wo ich so gemerkt habe, wie das so beim Schauen einen irgendwie so, ja, man hat die ganze Zeit gewartet, dass dieser Moment passiert, weil irgendwie war es klar, dass es passieren wird, aber wie sehr das so einen plötzlich, wie sehr das einen plötzlich so aufgelöst hat und irgendwie entspannt hat und
da kommt auch das Theme dann so ganz prominent, glaube ich, wenn er dann wirklich zurück ist, ne?
Ja, nee, das fand ich irgendwie, also das mochte ich tatsächlich ziemlich gerne und ich fand auch, also wie gesagt, ich glaube, wenn man so viele Filme schaut und dann halt irgendwann so indifferent gegenüber Dingen wird, dann passiert es mir, also mir zumindest passiert es nicht mehr so häufig, dass ich dann so drin bin und mitfühle und das hatte ich jetzt bei der Serie zumindest auch mal wieder und deswegen merke ich mir das dann halt immer und das ist immer so was Positives, was so drin bleibt, wenn ich halt vom bloßen Analysieren halt auch weggehe und das einfach wieder mal schaue. Und da hatte ich echt so ein paar Momente und gerade zum Ende hin, ich fand auch wieder Spoiler, aber der Tod von der Log Lady, der hat mich super doll mitgenommen. Also es war so eine, also sehr emotionale Szene und ich fand die auch sehr schön inszeniert. Also es waren schon viele gute Momente und wie gesagt einfach, ich finde es auch irgendwie, ist immer ein großes Plus, wenn die Auswahl der Musik und auch der Live-Musik in der Serie funktioniert und das funktioniert, finde ich, einfach richtig gut. Am Anfang hatte ich die über den Streamer direkt ich hatte die Serie über den Streamer direkt geschaut und da passiert es ja dann öfters, dass dann das Outro irgendwann abbricht und das hat mich richtig wütend gemacht, weil es einfach so dieses ganze Gefühl einfach abtötet, was dann noch passiert, also was dann eben noch kommt, weil ich finde, also ist halt immer so ein guter Rahmen für jede Folge gewesen, dass man wusste, das passiert jetzt am Ende. Und das sind ja auch dann, gerade die Momente im Roadhouse waren auch nochmal so, man hatte das Gefühl, es war so abgesetzt von dem, was in der Folge passiert ist. Und dann hat man irgendwie nochmal so eine Außenperspektive drauf gehabt, die dann dazu kam. Ja, nee, also das fand ich, also es, ja, gab viele Momente, die ich irgendwie gut fand.
Ja, Log-Lady-Moment ist natürlich wirklich, ich habe beim zweiten Mal nochmal geweint an der Stelle. Ich habe natürlich auch irgendwie so eine Obsession mit dieser Figur. Da bin ich vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber ich finde, dass das ganz viel von dieser Grundkonstellation, die ja erstmal eine total interessante auch ist, aufgreift. Nämlich, dass er jetzt wirklich 25 Jahre später das gemacht hat und ebenso wie halt Dale Cooper wirklich, wie du vorhin meintest, Christian, 25 Jahre in dieser Lodge ist, sind halt diese Schauspieler alle 25 Jahre älter geworden und mehrere der Schauspieler haben Krebs und die Log Lady ist quasi während der Dreharbeiten gestorben. Albert Rosenfield ist, glaube ich, kurz danach gestorben und wir werden halt auf keinen Fall nochmal eine annähernd solche Serie bekommen können, natürlich, weil Zeit einfach ein Faktor ist und das finde ich, also Zeit ist ja sowieso ein ganz zentraler Faktor dann auch innerhalb der Serie. Da sprechen wir bestimmt auch noch drüber, wie halt vielleicht irgendwie Serialität und Temporalität und nicht lineal ablaufende Zeit eigentlich nicht so gut zusammenpassen, aber dann vielleicht doch. Aber also das finde ich schon total interessant und wichtig, dass man bei dieser Lockbit-Szene so sehr merkt, wie die reale Zeit und die innerfilmische Zeit, die seit der Handlung irgendwie alle doch auch was miteinander zu tun haben. Ist natürlich auch so ein bisschen ein Trick vielleicht. Man kann sich fragen, ob eine echte Kriegserkrankung dafür herhalten darf, aber ich finde, das ist so ein krass würdevoller Abschied und quasi ja eine Schweigeminute, die die Serie einem gibt, dass das mich wirklich wahnsinnig berührt hat. Und ich wollte auch noch was zu der Zerfaserung sagen, die wir ja schon so ein bisschen in Staffel 2 auch hatten. Also das heißt, ne, also in Staffel 1 meintest du ja auch vorher, da ist das noch so sehr kompakt irgendwie. Und dann wird es in Staffel 2, gibt es dann so Plotlines, wo man sich so fragt, hat jetzt dieser ganze Josie, Ghostwood, Andrew Packard Plot irgendwas zu tun mit unserem Supernatural Dale Cooper FBI-Plot, weiß man nicht. Ich finde das aber eigentlich total interessant. Also bei so ich habe zum Beispiel jetzt so drei Punkte aus der dritten Staffel, die so wie so seltsame Sideplots wirken und die ganz unterschiedlich sind. Also man hat zum Beispiel diesen seltsamen Comic-Style grüner Handschuh-Plot, wo man erstmal denkt, was ist das denn jetzt? Und dann gibt's aber so eine total zirkushafte Auflösung, This is my destiny. Das wird also noch wichtig und man kann sich ja nie sicher sein, ob die Sachen noch wichtig werden. Und zum Beispiel gibt's diesen, das fand ich eine total krasse Sequenz, auch mit diesem kleinen Jungen, der gegenüber von dem Haus wohnt, wo Dougie seine Affäre hat. Und der hat so eine drogensüchtige Mutter und der beobachtet das. Und man hat so einen, ich finde, was die Serie mit einem macht, ist, dass man so einen geschärften Wahrnehmungsstatus hat, also so eine erhöhte Wahrnehmungsaktivität. Und man richtet das halt auf alles unterschiedslos. Und man richtet das dann eben auch auf diese drogensüchtige Mutter, die überhaupt keine Funktion mehr für diese Serie hat. Aber es ist irgendwie wichtig, dass man die mit dieser erhöhten Wahrnehmung bedenkt. Also
ich hatte mir dazu auch so ein bisschen aufgeschrieben, dass so auch auf dieses viele diese Doppelgängerlogik, die es ja ganz häufig gibt, dass irgendwie Personen mehrfach auftreten und man dann halt auch dadurch anfängt, so Parallelitäten zu entdecken. Also das sind, also es passiert ja irgendwie so super häufig, dass so kleine Momente irgendwie im Grunde auch als so Doppelgängermomente gelesen werden können von irgendwas. Sei es jetzt irgendwie auch so richtige Inszenierungen, wie diese ganze Konstellation mit James und also in der Bar mit dieser Frau, die da irgendwie auch so, wo auch so eine Dreieckskonstellation aufgemacht wird, wo es relativ offensichtlich ist, weil es ja auch eher schon in den ersten beiden Staffeln in dieser Dreieckskonstellation drinsteckt, aber eben auch so die Tochter von Bobby und Shelley, genau, dass die Tochter und ihr Partner im Grunde ja ähnlich funktionieren wie Shelley und Leo, dass es ja auch diese abusive Relationship am Ende ist, aber dann doch wieder anders und dass halt dadurch, dass so viele einzelne Momente da sind, hat man plötzlich das Bedürfnis, auch diesen Parallelismus überall zu sehen und das irgendwie hineinzuinterpretieren. Und manchmal sind das ja einfach auch Interpretationen von außen, die dann irgendwie auferlegt werden. Und vielleicht ist es ja eigentlich gar nicht so gedacht gewesen. Aber dadurch, dass man dieses Angebot und dass man irgendwie solche zerfaserten Momente so häufig bekommt, fängt man irgendwie plötzlich an, das da rein zu interpretieren.
Ja, und man hat zum Beispiel da noch so jemanden, also wo wir ja nicht nur Verdopplung haben. Man könnte jetzt zum Beispiel bei der Verdopplung von der drogensüchtigen Mutter mit dem Sohn, der das explodierende Auto irgendwie überlebt, analogisieren mit der Folge drauf, wo diese total krasse, auch so ein bisschen ähnlich wie der Tod der Locklady, die Sequenz, wo der Junge überfahren wird von Richard Horn, das ist ja auch, also der wird ja ganz viel Zeit drauf verwendet und es gibt so einen richtig so einen Pietà-Moment, wo die Mutter mit dem sterbenden Kind auf der Straße ist und alle drumherum gucken. Also man hat das eine Verdopplung des Publikums und das sind ja quasi zwei Mütter mit Söhnen, die irgendwie analogisiert werden und die total liebende Mutter, die sich kümmert, verliert ihren Sohn und die drogensüchtige Mutter hat dieses Kind, das knapp dem Tod entgeht. Also da hat man das, aber man hat ja zum Beispiel eine ganz dominante Verdreifachung in Candy, Mandy und Sandy wahrscheinlich. Diesen drei Frauen, die in dem Casino dabei sind, die ja wirklich auch total interessante jetzt auch so Figuren sind, weil sie irgendwie so demonstrativ zwischen Figur und Prop eigentlich oszillieren. Und manchmal sagen ja dann irgendwelche von diesen Seitenfiguren, von denen man nicht so richtig weiß, was sie eigentlich sollen, die sagen dann einen Satz, der für die ganze Serie total zentral ist. Und zum Beispiel sagt Candy, nachdem sie den kriminellen Casino-Boss mit einer Fernbedienung ins Gesicht schlägt, weil sie eine Fliege töten will, sagt sie dann, can you ever love me after what I did? Und das fand ich so einen krassen Satz. Und der kommt halt aus dieser Figur raus, die gar keine richtige Funktion für den Plot natürlich hat. Aber im Prinzip ist das ja eine ganz zentrale Frage für alles, was in Twin Peaks passiert ist. Also wie kann eigentlich zum Beispiel Laura Palmer ihren Vater noch lieben, nachdem was er ihr angetan hat? Geht das überhaupt? Wie kann überhaupt geliebt werden, nachdem wie viel Gewalt in dieser Welt ist? Das ist, glaube ich, so. Und dann deswegen finde ich das so interessant, wie diese, ich glaube schon, diese Genre- und Handlungsstruktur von Twin Peaks überhaupt uns dazu bringt, allem so viel Aufmerksamkeit zu schenken.
Ich finde auch das, glaube ich, sehr stark. Also diese Idee, dass es hier wie um so eine Ursünde geht einerseits, also woher kommt das Böse eigentlich in der Gesellschaft, in den Menschen, und gleichzeitig, warum wiederholt es sich eigentlich die ganze Zeit und warum ist es eigentlich nicht auf direkt eine Sache zurückzuführen? Also wir haben das ja schon mit Leland und Laura gehabt, dann in Fire Walk With Me, dass da nochmal so richtig quasi psychologisch erklärt wird, wie furchtbar das eigentlich ist, so realpsychologisch eigentlich. Und vorher ja Laura Palmer nur diese Blaupause war, um so zu zeigen, wie ist es eigentlich so kleinstadtsoziologisch oder sowas, was da so passiert, ne? Dadurch, dass eine quasi Ursünde wird begangen von Leland. Und dann aber ist es so, dass die ganzen Strukturen in dieser Stadt dazu führen, dass man dann auch richtig weit auf den falschen Weg dann kommen kann. Also wenn man einmal quasi dieses Trauma hat, dann stehen auch Tür und Tor offen in der US-amerikanischen Gesellschaft, immer weiter auch misshandelt zu werden, irgendwie gewalttätig sich selbst zu verhalten, aber auch, dass einem Gewalt geschieht und so weiter. Dann hat man ja richtig gesehen, wieso dieses aufgespannt ist in Twin Peaks, diese ganzen Abgründe, die es eigentlich gibt. Und in der dritten Staffel hat man irgendwie so das Gefühl, jetzt geht's um ganz Amerika und so die ganze Welt. Und es hat auch sowas fast viel Kosmischeres als vorher noch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, vorher in Blue Velvet und so und auch in Twin Peaks am Anfang ging es Lynch so darum, ja, es gibt so diese Kleinstadt-Idylle und so, aber darunter lauert irgendwie so die Gewalt. Und mittlerweile bei Twin Peaks 3 hat man das Gefühl, die Gewalt ist eigentlich schon überall angekommen die ganze Zeit. Also ich fand, mir hat die am besten die Szene gefallen, als die in diesem Diner sind, da Bobby und mit seiner Tochter da redet und dann auf einmal kommt dieser Schuss von außen und wir sehen, dass so ein Junge so ein mit einer Knarre, die er im Auto gefunden hat, jetzt auf dieses Diner geschossen hat. Und dann sehen wir, dass dahinter so eine Frau die ganze Zeit so verrückt hupt, weil die irgendwie auch irgendwo hin will. Und wir denken, was ist denn so mit der? Was hat die denn? Dann sehen wir auf einmal die Tochter von der auf der Seite neben ihr im Auto, die auf einmal so anfängt, irgendwas zu, irgend so einen Schleim zu kotzen oder sowas. Und das ist für mich so das perfekte Bild, finde ich, für Gesellschaft aktuell. Irgendwie so dieses seltsame Pseudo-Regressive, was wir auch ja bei den Republikanern auch jetzt gerade mit den Donald Trump-Gewinnen so ganz stark haben, diese Idee, wir müssen zurück in die 50er Jahre, wir müssen zurück in so eine Zeit, die es nicht gab, und etwas, was, glaube ich, David Lynch nachfühlen kann, diese Faszination für die gute alte Zeit und die er damals aber ja schon dekonstruiert hat. Und jetzt hat man das Gefühl, in Twin Peaks The Return ist es explodiert. Also es ist jetzt schon überall so an der Oberfläche der Gesellschaft, dass einfach alle auch so geliebte Figuren aus den ersten Staffeln jetzt so wirklich am Rande der Gesellschaft, auf Trailerparks leben oder so. Und bei manchen denkt man so, ah cool, der hat sich ja irgendwie, cool, dass Bobby jetzt Polizist ist oder so. Oder ist die Frage, ob das cool ist, aber irgendwie der war die Person, an der ich so am meisten hing, weil ich irgendwie so die Entwicklung am interessantesten so fand. Und gleichzeitig bei anderen merkt man so, nichts hat sich irgendwie aufgeklärt oder sowas. Nichts ist besser geworden. Bei manchen wie Audrey wissen wir gar nicht so genau, ist die überhaupt, war das überhaupt echt, was wir gesehen haben, oder ist sie eingeliefert mittlerweile irgendwo und so. Und das fand ich, glaube ich, das Interessanteste an der Serie, dass wir so zurückgehen, aber in so einer Zeit von Legacy-Sequels, wo immer noch mal, ne, Top Gun oder so, jetzt Tom Cruise ist auch noch mal Pilot und hat jetzt auch wieder so einen Zögling so ungefähr. Aber wird das nicht so richtig befriedigt, dass da noch was Gutes ist? So, das gönnen sie einem nicht.
Ja, also die Räumlichkeit war auch ein Punkt, den hatte ich mir noch auch aufgeschrieben, weil ich fand das eben auch, also die ist ja sehr, sehr viel größer angelegt und zeitgleich hatte ich aber trotzdem das Gefühl, es kommt trotzdem nicht raus. Es bleibt eigentlich schon, also es führt dazu, dass am Ende Amerika sich dann doch anfühlt wie ein ganz kleiner Ort, weil, also natürlich irgendwie...
Es gibt wenig so Establishing-Shots auch. Ich finde, man weiß oft in den Szenen gar nicht, wo ist man gerade so richtig.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, das also meistens hat man irgendwie nur dieses von außen, was ja auch schon bei Twin Peaks irgendwie so der Fall war, dass es halt die gleichen Strukturen sind. Aber also auch sowas wie Las Vegas wirkte trotzdem viel kleiner, als man jetzt irgendwie von Las Vegas denken würde. Weil, also ich kann gar nicht so genau sagen, woran das liegt. Und also ich hatte auch so ein Interview noch mit dem Kameramann gelesen, der ja auch relativ viel auch mit Lynch schon bei, also der hat auch bei Lost Highway Kamera gemacht und bei Mulholland Drive. Also entsprechend sind die relativ eng verbandelt. Aber ich hatte eben auch gelesen, dass die eigentlich auch so insgesamt über 100 Looks für jede Szene während dem Dreh kreiert haben. Aber trotzdem wirkt, also irgendwie einerseits fällt das auf, andererseits hat man doch das Gefühl, dass alles dadurch doch sehr eng miteinander verknüpft ist. Also man hat so diese vielen unterschiedlichen Orte, ist irgendwie in New York, ist in Las Vegas, ist in so allen möglichen Staaten über die USA verteilt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es bleibt dann doch am Ende bei Twin Peaks hängen. Und es ist auch nicht so, als ob man diese große Welt oder dieses oder Amerika irgendwie so als solches wahrnehmen würde, sondern es sind so, am Ende wirkt es dann doch sehr eng verknüpft und eher flach zusammen, hatte ich das Gefühl.
Ja, man hat so ein bisschen halt so einen, das hatte man aber immer schon, so ein Pars pro Toto Phänomen, ne? Also dass Twin Peaks so exemplarisch steht. Es ist natürlich auch was ganz Besonderes. Die Lovelady, die sagt ja dann auch noch einmal so richtig, Laura is the one. Und wir sehen in dieser ominösen achten Folge, wo irgendwie eine Urmutter des Bösen irgendwie einen Schleim erbricht und da dann Bob drin ist, aber auch Laura irgendwie. Also und diese goldene Kugel, die Laura ist, wird irgendwie nach Twin Peaks gedroppt, offenbar. Also ist eine ganz skurrile Bildlichkeit auch, die da gewählt wird. Irgendwie ist aber, Twin Peaks ist schon was Besonderes, aber es ist halt auch exemplarisch und ich finde das auch interessant, weil wir natürlich auch so Teile von Twin Peaks immer wieder finden an diesen anderen Punkten. Also so Figuren, die irgendwie sich dann daran erinnern oder zum Beispiel dieser Junge, den ich vorhin erwähnt habe, der mit seiner drogensüchtigen Mutter da lebt, der lebt in diesem Rancho Rosa Apartment Buildings Park. Ganz trostlose Szenerie, aber hat natürlich ein Doppel-R, das auch so hervorgehoben wird auf dem Schild und dann denkt man natürlich gleich ans Double-R-Diner. Und man hat immer wieder, finde ich, so Momente, die einem zeigen, dass Twin Peaks halt überall ist und alles irgendwie dann wieder ist wie in Twin Peaks. Und ich fand auch diese Szene, Christian, die du erwähnt hast, die wird ja, glaube ich, auch so ein bisschen herangezogen, um über so Gun Control im Allgemeinen, also zu sprechen. Also Autos und Waffen halt als Faktoren von Gewalt, die so omnipräsent sind. Dann diese eine Szene, wo so ein Angry Accountant kommt und einfach so zwei Auftragskiller mit so einem Maschinengewehr niedermäht, weil er einfach sich geärgert hat, dass die in seiner Einfahrt stehen. Also diese Outbursts von Wut und Gewalt finde ich echt immer wieder krass und auch krass inszeniert in der gesamten dritten Staffel dann so, die auch viel dann, also ich finde auch sehr interessant diese Passage, wo es so eine Gruppe männlicher Gangster gibt, die die irgendwie einerseits hoch ausgerüstet sind technisch und andererseits aber feststellen, wer ihr Chef ist durch Armdrücken, also so wirklich das dümmste Männlichkeitsperformance, die man sich ausdenken kann. Und dann gibt's in Twin Peaks jetzt auch einen Chad, natürlich, of all people, der halt auch so eine dumme Männlichkeitsperformance an den Tag legt. Insgesamt finde ich, was ja sich schon auch weiter fortsetzt, zusätzlich dann zu Waffengewalt und Autogewalt, ist halt natürlich Gewalt von Männern gegen Frauen. Und das war ja immer schon, also in Twin Peaks, irgendwie ein ganz zentrales Thema. Und ich finde da auch wirklich nochmal neue Sachen, die dazugekommen sind, also so Sexual Harassment von Sarah Palmer in einer Bar und dann vor allen Dingen natürlich die Szene, wo Diane, Fake Diane, von der Vergewaltigung spricht, wie der böse Cooper sie vergewaltigt hat. Und das fand ich auch eine total krasse Szene, weil ich finde, das so ein bisschen das ist, worauf man in dieser ganzen Serie immer gewartet hat. Und vielleicht, also natürlich nicht so, wie man jetzt auf die Rückkehr von Cooper wartet. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und ich war auch traurig, dass das erst in Folge 16 der Fall war. Aber dass halt irgendwann mal gesagt wird, es geht hier übrigens um Vergewaltigung. Mhm. Und dass das Wort mal ausgesprochen wird, das war schon auch was, was ich in dem Moment dann gemerkt habe, dass das fällig war.
Mhm. Ja, stimmt. Also ich hatte es jetzt nicht mehr so extrem im Kopf, aber natürlich, also ja doch, ich hatte, also jetzt, wo ich mich zurückerinnere, war es auf jeden Fall auch so ein Moment, der so sehr, ja, aber stimmt, es wurde auch vorher nie wirklich ausgesprochen. Es wurde immer nur...
Ich weiß es jetzt nicht, aber...
Also zumindest irgendwie haben aus also so einer Opferperspektive heraus. Also es sind ja, wenn dann irgendwie immer Beschreibungen von außen gewesen, aber dass halt irgendwie eine Person halt ihre Geschichte so erzählt hat, das ist, glaube ich, vorher so noch nicht passiert.
Und trotzdem immer diese ganzen Bilder, ne, von diesen sehr jungen, attraktiven Frauen bei diesen alten Männern irgendwie, die sich da so ranschmiegen auch. Also ich finde so diese FBI-Agentin ist so ein bisschen so aufgebaut, dann diese... französische Sexworkerin, mit der David Lynch dann da so im Zimmer ist, dann diese eine Frau in diesen pinken Cowboy-Outfits. Also man hat das Gefühl, dass es immer so, dass David Lynch eigentlich wirklich der Regisseur des American Dreams ist, aber nicht so des American Dreams in dem Sinne so vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern dieser ganzen Ästhetik von USA irgendwie so, da immer so reinzuträumen und gleichzeitig so traurig zu sein darüber, dass es so ist. Also der einerseits das total liebt anscheinend, dieses Amerikaner und diese seltsame Art zu sprechen und Cowboys und irgendwelche Heldenfiguren und Pistolen und weiß ich nicht was und gleichzeitig das alles an so tragisch und furchtbar irgendwie zu finden scheint, auch gleichzeitig. Also ich finde gerade bei der dritten Staffel, jetzt hat man das Gefühl, dass das wirklich so eine tief traurige Serie eigentlich auch ist, die sich wirklich fragt, was ist passiert und liegt es daran, dass wir an so einem falschen Gesellschaftsbild hängen, dass wir irgendwie nicht richtig sehen, was eigentlich tatsächlich passiert. Und ich hatte ja gesagt, das wird auch so eine Ursünde ja zurückgeführt, sagen wir in Twin Peaks dann Staffel 2. Und hier wird es quasi, du hast es ja gerade angesprochen, Judith, nochmal zurück auf die Atombombe quasi geführt. Ne? Also als dann dieser Atombombentester ist von Oppenheimer, dann entsteht da irgendwie aufgrund des Leides, was dann verursacht wird dadurch. Und Laura Dern spielt Diane, genau, da als Diane dann in dieser Lodge ist, wird sie ja auch dann da zu so einer asiatischen Frau, die so ein entstelltes Gesicht irgendwie hat, was ja wohl eventuell auch Hiroshima und Nagasaki spiegeln soll. Also hier ist wieder so ein nochmal Rückgriff, dass man sagt, es geht nicht nur um Leland Palmer und was er gemacht hat, sondern auch davor quasi, was die Menschheit gemacht hat. Dadurch wird das Böse geboren, das geht dann in Laura Palmers Mutter, die ja auch, das war ja auch das Furchtbare bei Fire Walk With Me, die dem so beiwohnt ja auch noch oder das auch noch so unterstützt, was ihr Mann da macht. Also diese ständigen Kreisläufe irgendwie, wohin geht das zurück und wie kommen wir da eigentlich jemals raus aus dieser Gewalt? Und das ist auch mit diesen Kindern, fand ich ja, dass diese ganzen Leute haben jetzt alle Kinder und bei jedem neu eingeführten Kind denkt man sich, ach du Scheiße, wer ist das denn jetzt wieder? Was haben die denn jetzt schon wieder für neue Probleme? Also, dass sich das halt auch so zirkulär die ganze Zeit irgendwie wiederholt, dass man jetzt die Kinder von Bobby sieht und da ihn selber irgendwie wieder so drin erkennt eigentlich so, oder das Kind und die Kinder von den anderen. Also diese ständige Kreislaufstruktur und da irgendwie nicht von wegzukommen. Das ist, glaube ich, das Traumartige, finde ich auch immer von Twin Peaks. Nicht, dass man so sagt, das war alles ein Traum, sondern das, was ihr besprecht, dass aus jedem Mund kann auf einmal ein wichtiger Satz kommen. Es scheint wie so eine komplette Meditation irgendwie, ja, über dieses Thema eigentlich zu sein.
Ja, ich glaube, es ist halt beides, ne? Es widerspricht sich, glaube ich, auch gar nicht. Also es ist irgendwie der amerikanische Traum und das ambivalente Verhältnis, was Lynch dazu hat. Und das ist ja immer so ein bisschen... Man möchte irgendwie was haben und man möchte aber schon auch sagen, dass man versteht, dass man das nicht haben kann, ohne die Downsides quasi oder ohne das, was das auch impliziert. Was das natürlich vor allen Dingen ist, und das ist ja sowieso, also Lynch ist ja sowieso der Regisseur, der am krassesten einfach Träume macht. Also der macht ja wirklich irgendwie Träume. Ich kann einfach, also ich konnte ganz lange Lynch-Filme nicht gucken abends. Ich konnte nach diesen ganzen ersten Twin Peaks Watches konnte ich nie schlafen eigentlich. Und jetzt auch wieder die letzten Wochen. Meine Träume waren infiltriert, weil er Macht einfach benutzt. Und das ist ja das, also das ist natürlich auch das, was irgendwie Lynch so großartig macht. Es gibt so viele Theorien des Films, die Filme und Träume miteinander analogisieren. Und ich kenne wirklich niemanden, der Film, also die Kameraarbeit, den Schnitt vor allen Dingen und irgendwelche Montagesequenzen und jetzt auch hier ganz viel ja auch digitale Effekte so verwendet, dass es irgendwie so eine Traumästhetik hat und irgendwie Träume auch so wirklich wie halt diese Tulpas manufactured werden. Also er stellt irgendwie Träume her und dann gab es jetzt eigentlich noch einen dritten Punkt, auf den ich eingehen wollte, aber ich habe gerade auch gehört, dass Alexander sagt und ich habe vergessen, was ich sagen wollte, deswegen.
Ja, bevor ich es wieder vergesse. Nee, aber das hatte ich auch extrem, also ich habe viele Folgen auch geguckt, als ich alleine zu Hause war und ich hatte da auch ich hatte richtig Angst dann zwischenzeitlich und ich glaube, das hatte ich auch schon lange nicht mehr irgendwie auch so vor dunklen Räumen oder halt irgendwie Spiegelungen und so. Das hatte, also fand ich schon irgendwie alles ziemlich intensiv. Ich hatte auch Folge 8 geschaut, als ich alleine zu Hause war. Das war irgendwie, also die hat mich sowieso einfach komplett eingenommen. Mhm. Also ich muss auch dazu sagen, fand es einfach krass, das halt auch auf Serienlänge mal zu sehen. Ich habe sowieso eigentlich, also es tat natürlich zum Teil auch richtig in Augenweh. Wie gesagt, ich habe es halt auf einer Leinwand geguckt, über einen Beamer. Und deswegen war es dann auch so, dass so der komplette Raum war halt einfach dann mit diesem Licht auch gefüllt zum Teil. Weiß nicht, hatte mich auch so ein bisschen da an, ich weiß nicht, also Rainer Kohlberger macht auch so Kurzfilme, die alle irgendwie auch sehr fragmentarisch, viel Strobo und auch so auseinandergenommene digitale Momente und so. Daran hat es mich extrem erinnert und irgendwie ist es auch so, einerseits gucke ich das super gerne, andererseits ist es total einnehmend, wie das so aufgebaut ist und dadurch auch also so beängstigend und dieses Traumähnliche ist irgendwie dann auch einerseits in diesem fragmentarischen von Folge 8, in diesen stroboartigen Sequenzen irgendwie da, aber halt auch so dann generell einfach diese Mischung aus diesem Surrealen, was nicht echt ist und dem konkreten Problemen, die dargestellt werden, die auch beängstigend sind. Also die tatsächliche Welt und die geträumte Welt oder wie man es denn jetzt auch nennen möchte, sind irgendwie auf so vielen unterschiedlichen Ebenen beängstigend. Und das fand ich irgendwie auch ziemlich intensiv da. Und was auch noch dazu kam, du hattest gerade auch schon über die Effekte und die Montage gesprochen. Wie gesagt, ich hatte dieses Interview auch gelesen von dem Kameramann, der hatte halt auch, also was ich auch irgendwie super spannend finde, ist halt, dass die eigentlich gar nicht so viel experimentell am Set gearbeitet haben. Die haben halt mit der Framerate gearbeitet. Aber das meiste, was an den Effekten eigentlich auch passiert ist, ist halt in der Postproduktion entstanden. Das heißt, dass eben auch so bestimmte Looks, für die sie sich während dem Dreh entschieden haben, am Ende auch nochmal ganz anders aussahen. Dass auch die Montage natürlich dann super viel ausmacht. Und auch diese ganzen technischen digitalen Verfremdungen halt erst in der Postproduktion logischerweise dazugekommen sind und dass das halt erst so ein Prozess ist und gar nicht am Anfang halt so klar war, dass es so sein wird, wie es wird. Also er hatte dann auch irgendwie davon erzählt, dass es halt auch für ihn nochmal was ganz anderes war, die fertige Serie zu schauen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch wirklich, zeitweise wirkt es ja wirklich wie so irgendwie Elemente ausgeschnitten und in irgendwelche anderen Sachen reingeschoben. Und ich finde, das wollte ich dich auch fragen, Alexa, weil ich finde, dass die Originalserien und auch der Film, den sieht man ja schon irgendwie krass an, dass sie aus den 90ern sind, auch so was so das Filmmaterial betrifft. Und die ganzen Einstellungen sind tendenziell echt, wir haben ja auch da über diese Soap-Ästhetik gesprochen, die haben halt so das Framing und irgendwie die Bildqualität von halt 90er Jahre Fernsehen. Und jetzt haben wir ja was anderes. Es hat sich natürlich auch Fernsehen einfach krass verändert, ne? Also das ist ja das Interessante, auch dass Twin Peaks im Prinzip jetzt genau eine Entwicklung in der Fernsehgeschichte auch mit initiiert hat, auf die es jetzt dann wieder Bezug nimmt, 25 Jahre später, und dann irgendwie auch wieder versucht, was anderes zu machen vielleicht. Und ich fand aber auch, also diese digitalen Bilder haben mir wirklich oft total gut gefallen. Also ich fand die so schön, also wirklich so viele Bilder davon, wo ich so denke, boah, das könnte ich mir jetzt so an die Wand hängen. Und dann aber teilweise so krass trashig. Mhm. Also so diese Mischung von trashig und high-end fand ich wirklich total interessant. Gerade dann in diesem Black Lodge oder Red Room Szenen, wo dann irgendwelche Figuren sich auflösen und irgendwie so Risse passieren oder so Verwackelungen stattfinden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas auch irgendwie zu sagen kannst aus der technischen Perspektive, aber das fand ich total interessant.
Ja, also ich muss auch sagen, ich war da am Anfang überhaupt nicht von überzeugt. Ich glaube, als ich so die ersten beiden Folgen geguckt habe, war ich auch so, boah, der sieht, das ist visuell, hat es irgendwie total drunter gelitten, dass die jetzt digital sind. Fand auch gerade diese Szenen in New York, fand ich, das sah, also es war total flach geleuchtet. Es sah also es hat überhaupt keine Tiefe und ich fand auch die Farbigkeit ganz, ganz merkwürdig da. Das sah irgendwie, also ich hatte das so gesehen und hatte dann auch noch eine Unterhaltung so drüber und meinte, es sieht halt irgendwie gefühlt aus wie irgendwas, was halt so in frühen Nullerjahren gedreht wurde, weil man halt irgendwie so ein, oder so in den Nullerjahren so ein bisschen, weil man irgendwie so dieses sehr, also sehr viele Brauntöne, es relativ monochron auch wirkte und dadurch halt, also das Bild einfach, also ich fand es nicht gut und ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich irgendwie so, wenn man sich die analogen Sachen anschaut, die sahen alle super toll aus, da ging es mir eigentlich auch so, dass ich gerne jedes Bild irgendwie ausgedruckt irgendwo hingehangen hätte, weil ich die, also die so die Farbigkeit von digital ist halt irgendwie so, ja so generell, wenn man sich irgendwie mit Kamera beschäftigt, so das, wo alle dann gefühlt am Ende hinwollen. Aber mit der Zeit hatte ich das dann auch wiederum entdeckt, dass es sehr viel mehr schöne Momente dann auch da waren und dass ich dann am Ende auch irgendwie so dachte, ja, okay, jetzt funktioniert es irgendwie plötzlich für mich. Gerade irgendwie, wenn dann auch wieder mehr Farben dazukommen und man dann halt auch irgendwie so merkt, diese etwas monochromer gehaltenen Szenen dann nochmal so dazwischen sind und das halt irgendwie viel mehr so ein Ganzes entstehen lässt. Also es, ja, also da gab es dann viel mehr Momente und einen Punkt hatte ich noch. Ach ja, genau, die Black Lodge hat, also ich fand das auch irgendwie ziemlich interessant, wenn man vergleicht zu den Staffeln davor und dem Film, haben die da ein ganz anderes Lichtkonzept sich ausgedacht, weil vorher das eben immer so war, dass die nicht komplett ausgeleuchtet war, weil es halt auch zum Teil technisch einfach nicht möglich war, eine weitere Einstellung zu schaffen und das Licht halt rauszuhalten und aber doch irgendwie alles ein bisschen ausgeleuchtet zu lassen. Deswegen hat man da einfach auch viel größere, also viel mehr so Momente, wo halt dann einzelne Personen besonders ausgeleuchtet sind und der Hintergrund so ein bisschen dunkler wird. Und das hatten sie jetzt bei der dritten Staffel nicht. Da hatten sie die also da war es jetzt mittlerweile einfach technisch möglich, dass man eben in dem Studio oben das halt relativ soft ausleuchtet und dadurch halt alles flächig und gleichmäßig ausgeleuchtet ist und das auch ziemlich hell. Und das fand ich wiederum auch super interessant, weil dadurch irgendwie mehr diese Kontraste auch nochmal zwischen der Black Lodge an sich und diesen Zwischenwelten und auch dieser Welt, wo zum Beispiel der Fireman existiert, irgendwie entsteht und auch dieser Ort plötzlich gar nicht mehr so mysteriös im Kontrast zu den anderen Orten wirkt und das halt irgendwie viel einladender fast schon wirkt und also dieses Mysteriöse, was er vorher hatte, vielleicht gar nicht mehr so da ist, sondern es eigentlich viel mehr wieder so ein Rückzugsort wird und nicht so ein Ort ist, wo man Angst hat.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal yeah aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass was du jetzt quasi filmtechnisch beschreibst, habe ich auch an anderen Orten oder also woanders gehört. Da habe ich irgendwie auch in verschiedene, oberflächlich in verschiedene Deutungssachen so ein bisschen reingeguckt und dass man am Ende das Gefühl hat, dass diese Sphären nicht mehr so krass getrennt sind voneinander. Also diese Lodges sind nicht jetzt irgendwie nur metaphorisch und aber auch nicht eine völlig andere Dimension, sondern sie haben viel mehr, sie sind viel enger verzahnt mit der Realität, die wir sehen, als man das vielleicht dachte. Und das passt natürlich auch dazu, dass sie ähnlicher aussehen in ihrer Ausleuchtung und wie man sich darin bewegen kann. Also sind uns irgendwie vertrauter geworden, was natürlich de facto heißt, dass wir mit dem Bösen quasi vertrauter geworden sind, auch durch den Verlauf der Serie. Eine Sache, die mir wieder eingefallen ist, wie du, Christian, vorhin gesagt hattest, das mit den Kindern, das ist mir auch total aufgefallen. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, wie viele Kinder kommen überhaupt in der Originalserie vor? Fast keine. So ein komischer Junge, der zaubern kann.
So junge Kinder.
Und ja, der kleine Bruder, ja, so wirklich Kinderkinder. Und hier haben wir wirklich erstaunlich viele Kinderkinder, die irgendwie mal einen Baseball werfen und dann auf einmal eine fast zu Tode geschlagene Zeugin eines anderen Verbrechens gegen ein Kind sehen. Also ich finde, wir haben hier viel, viel mehr Kinder. Und man hat aber natürlich auch während man in der Originalserie diese klassischen zwei Generationen hat, man hat die Highschool-Generation und man hat die Elterngeneration. Und das ist ja so ganz typisch, keine Ahnung, in Gossip Girl ist das auch so. Alle soapmäßigen Sachen haben einfach eigentlich immer quasi romantische Beziehungen auf zwei Ebenen, zwei Altersgenerationen. Jetzt hat man es so total vervielfältigt. Und was du vorhin meintest, dass halt Bobby und Shellys Tochter die gleichen Fehler wieder macht wie Shelly, das wird ja auch explizit angesprochen, dass es da irgendwie diese Wiederholungsstrukturen gibt und sich so fragt, kann man irgendwie aus diesen Wiederholungen ausbrechen? Wiederholungen haben wir natürlich auch als zentrales Motiv in der Standard Operating Procedure von Dougie Jones, der einfach immer nur Satzenden wiederholt und damit irgendwie durchkommt. Sehr seltsam, was lustigerweise gespiegelt wird in dieser Figur, die in der Zelle in der Sheriff Station sitzt und auch immer nur die letzten Teile von Sätzen wiederholt. Das funktioniert jetzt nicht so gut. Aber insgesamt wird ja diese Frage, kann man aus diesen Zyklen ausbrechen? Und ich finde das ganz interessant, weil eigentlich kann man es natürlich nicht. Und deswegen ist Twin Peaks auch irgendwie eine Geschichte des Scheiterns. Aber eine Person, die es irgendwie schafft, ist Nadine. Und das fand ich auch so einen, also berührenden Moment irgendwie, wo sie es schafft, aufgrund dieser total verschwörungstheoretischen Rant-Videos von Dr. Jacoby, wo ja auch wieder so ganz viel amerikanische Gegenwart aufgegriffen wird, dadurch schafft sie es irgendwie zu sagen, nee, ich will nicht weiter dem Glück von Ed und Norma im Weg stehen. Und wenigstens diese Storyline wird zu so einem Happy End geführt. Und das fand ich irgendwie so im Kleinen irgendwie dann sehr schön auf eine Weise. Es wird ja auch so richtig ausgewälzt, wenn man ja weiß, nicht nur die 25 Jahre, die wir jetzt Abstand hatten, sondern schon auch noch 15 Jahre davor wollten die miteinander zusammen sein und das ging immer nicht. Und aber Cooper selbst versucht ja dann auch, was zu wiederholen und zu richtig zu machen und dafür in der Zeit zurückzureisen. Und das scheint mir ja am Ende dann wirklich so zu scheitern und quasi, ja, das ist, glaube ich, das, womit man so zurückgelassen wird, ne? Mit dem Zwang der Wiederholung und der Frage, ob man irgendwie daraus ausbrechen kann, ob man irgendwas richtig machen kann oder ob man gezwungen ist, es halt immer wieder weiterzumachen.
Ob er das auch überhaupt direkt wirklich durchdrungen hat, fragt man sich auch immer, was Laura Palmer eigentlich passiert ist da oder wie das jetzt gekittet werden kann, ne? Indem man dann diese neue oder alte Laura da jetzt wieder hinzerrt an dieses alte Haus. Und das fand ich auch irgendwie ganz, also ihr Schrei und auch vor allem dieses Verwirrte auf einmal von Cooper. Also der war ja die ganze Zeit verwirrt, die ganze Staffel, aber da nochmal neu. Irgendwas hat er neu nicht verstanden, was jetzt da nicht so richtig funktioniert hat. Ich dachte noch eine Sache, die für mich irgendwie so für Twin Peaks steht, ist, dass es immer so eine Leerstelle irgendwie gibt. Also in der ersten, deswegen fand ich es auch ehrlich gesagt erst ein bisschen ärgerlich, dass hier jetzt die Leerstelle so ein bisschen Dale Cooper ist, weil das ja die erste Staffel spiegelt, in der Laura Palmer nicht da ist. Also in der quasi uns alles erzählt wird über Laura Palmer, aber Laura Palmer sehen wir eigentlich nie. Und dadurch wird das dann aufgebaut. Und das ist ja klassisch eigentlich bei Twin Peaks am Anfang, weil es ein Mordfall ist, der aufgelöst wird, wo der oft anfängt im Krimi damit, dass man die Leiche sieht und dann ist die Frage, wer hat das gemacht? Aber Twin Peaks hat es so auf die Spitze getrieben mit der ersten Staffel und dem Anfang der zweiten Staffel, dass es wirklich so die ganze Zeit nur darum geht, so eine Figur eine Leerstelle zu kitten anhand von allem anderen, was passiert ist. Und dann die sich diese Figur irgendwie so im Kopf aufbaut und dadurch gezeigt wird quasi, wie jeder Dreck am Stecken hat, weil dieser eine Mord geschehen ist. Das ist so wie, ich weiß nicht, so die Spitze des Eisbergs oder sowas, wo man auf einmal merkt, aha, hier ist eigentlich etwas ganz anderes im Argen. Und bei Twin Peaks 2 ist es ja dann so, dass die Leerstelle dann wird, dass das Genre-Element nicht mehr funktioniert quasi. Also wir haben so eine Krimiserie und der Mörder ist gefasst und dann auf einmal, wenn diese Leerstelle da ist, so merkt man, die Serie macht alles Mögliche irgendwie und kommt gar nicht mehr so richtig zu sich zurück. Und ich weiß nicht genau, was bei Firewalk with Me die Leerstelle ist. Vielleicht, dass da ja dann vielleicht nicht mehr die Serienstruktur ist, sondern ein Film oder so. Aber bei der dritten hatte ich jetzt das Gefühl, wir haben hier als Leerstelle einerseits Agent Cooper, der nicht mehr da ist, also der irgendwie nicht mehr dieses Gefühl uns mitgeben kann, irgendwie wird doch noch alles gut. Ich finde, das war so was, was wir bei Dale Cooper immer hatten. Wir haben diese ganzen Verstrickungen gesehen, wir haben irgendwie gesehen, was hier alles im Argen ist, wir haben gesehen, was in der amerikanischen Gesellschaft schiefläuft, was unter der Oberfläche brodelt, aber dass dieser Typ da hinkommt und Verbindungen knüpfen kann zu den Menschen, das zeigt uns irgendwie noch, dass wir an das Gute glauben können oder sowas. Und das macht auch was Wohliges aus, was irgendwie mit dieser ersten Staffel so zusammenhängt. Und das fehlt ja in Staffel 3 irgendwie. Plus eben auch Twin Peaks als so wohliger Ort. Das ist auch so eine andere Leerstelle, die irgendwie hier da ist. Und dadurch hat das fast gar keine Genrestruktur mehr eigentlich, ne? Und dreht eigentlich auch viel freier. Also wenn wir uns fragen, ist das so wie moderne Serien, jetzt die dritte Staffel? Es ist schon radikaler auf eine Art, ne? Weil es wirklich, weil man wirklich das Gefühl hat, jede Figur kann hier kurz Hauptperson sein und wichtig werden und dann auch wieder völlig unwichtig werden. Aber ja, das ist so, glaube ich, das, worum es in dieser Staffel geht. Deswegen ist es für mich so ein bisschen auch auf jeden Fall ein Konzept, mit dem man an Twin Peaks rangehen kann, diese Frage, was fehlt hier eigentlich immer? Um was kreist sich eigentlich hier alles immer so?
Aber ich finde, das hast du eigentlich ganz gut benannt, mit dass die Wohligkeit fehlt, weil die ist ja im Prinzip, und wenn dann sogar das W.R. Diner quasi einfach von so einem Kind beschossen wird, dann ist das ja quasi, steht das ja sinnbildlich dafür, dass es keine Wohligkeit gibt.
Einerseits ja, also genau eben, also dieses eine Person kommt und löst wiederum alle Probleme. Das ist ja eben einerseits, also deswegen war das, glaube ich, auch so dieser Moment, worauf man so hingearbeitet hat, dass Cooper wieder zurückkommt. Und dann scheint es ja eigentlich auch so, dass er da ist und alles im Griff hat. Und irgendwann am Ende wird einem klar, ja, da weiß er im Grunde auch nicht, was er tut. So. Also weil es ja schon relativ lange diese Sequenz ist, wo, also ich glaube, die vorletzte Folge, wo sie dann am Ende auch alle zusammen im Police Department sind, wo dann plötzlich alles funktioniert und dann ist der Bruch, also dieses Scheitern, was Judith ja auch gerade schon gesagt hat. Und das führt dann wieder zu diesem Ende. Und jetzt die Verbindung war auch nochmal mit dem Double R Diner, wo man auch das Gefühl hat, dadurch, dass es ja auch dieses Franchise-Unternehmen dann irgendwie zwischenzeitlich wird, was ja dann auch so diese kapitalistische Komponente mit reinbringt. Weil ich hatte mich das gerade auch die ganze Zeit gefragt, weil irgendwie einerseits geht es immer nur um das Böse, aber in meinem Kopf ist so das Böse ja auch in Amerika diese kapitalistische Ideologie. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, es kommt ja irgendwie gar nicht vor. Und dann, aber doch, es gibt diesen Moment mit diesen Franchise-Unternehmen, aber da entscheidet sich ja Norma dann wiederum explizit dagegen. Aber es ist ja trotzdem irgendwie auch so etwas, was dann doch da ist.
Ja, und zum Beispiel die Opioid-Crisis von der
von dem Partner von der Tochter.
Von Becky, ja. Genau. Und dann aber auch von der Mutter von diesem Jungen, die da in Las Vegas lebt. Also ich finde schon auch, dass man hier viel das hat. Und ich finde das ganz interessant, dass das dann in so einer Figur wie Janie E. einmal so ausgesprochen wird. Weil die hat ja so einen krassen Monolog, mit dem sie die Schulden ihres Mannes gegenüber den Gangstern zurückzahlt. Und halt da dann, also die ist natürlich, die leben nicht in einem Trailerpark, die leben in einem schönen Haus mit einer roten Tür. Und da geht es dann eher so um so die Frage des Mittelstands vielleicht, ne, wo gesagt wird, guckt euch mal die Autos an, die wir fahren. Also ich finde, da ist so ein bisschen diese Frage des American Dreams, Christian, die du vorhin auch angesprochen hast, nochmal so ganz präsent. Also sie wollen das eigentlich, aber sie kriegen halt das Geld dafür nicht zusammen, weil es halt auch nicht mehr reicht. Es reicht nicht mehr das, was in den 50ern gereicht hat, um den American Dream zu leben, als natürlich weiße Familie. ist jetzt da natürlich mitgedacht, aber da der Job in der Versicherung genügt nicht, weil sie alle diese Träume einzulösen, denen sie nachhängen. Und da geht es aber auch ganz stark um ökonomische Fragen.
Was mir dann auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise ich hatte es dann auch irgendwo noch mal gelesen, dass ja über diese, also darüber hatten wir auch noch gar nicht gesprochen, über diese Heavy-Lighter-Personen, also diese Männer, die komplett schwarz sind und irgendwie so rußbedeckt sind, dass die ja im Grunde auch, also so diese, also so ein bisschen wirken wie so Arbeiter, die irgendwie auch unterm Kapitalismus zu leiden haben und irgendwie mehr so, dass darüber auch nochmal so eine Verbindung geschaffen werden kann, dass die auch über ihre Arbeit im Kapitalismus dazu gebracht werden, irgendwie sich mit dem Bösen zusammenzubringen. Und irgendwie eine Sache, die ich dazu noch gelesen hatte, und ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen weit hergeholt finde, da wurden die so gelesen als Holzfäller, die das Holz fällen, um Telefonmasten herzustellen und man darüber irgendwie eine Verbindung zur Elektrizität herstellen kann. Also ich irgendwie, ja, kann man, wenn man will, kann man es so lesen, aber irgendwie sehe ich es jetzt auch nicht so hundertprozentig. Aber das ist ja auch nochmal wiederum so ein Punkt, der eine große Rolle spielt, irgendwie Elektrizität als Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Welten, um auch irgendwie mit diesen anderen Figuren nochmal in Kontakt zu kommen. Und auch die Tankstelle als so ein Ort, der irgendwie Dreh- und Angelpunkt ist für diese Kommunikation.
Ja, ich fand, also dass das die Woodsmen sind, die werden, glaube ich, ja auch so bezeichnet, weil die irgendwie schon auch mit diesem The Woods um Twin Peaks herum zu tun haben. Und ich glaube, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass die das Holz fällen, um die Telefonmasten zu bauen. Aber wir haben ja trotzdem irgendwie dieses Phänomen, dass irgendwie Strommasten und Bäume auch so ganz oft in so Bildern irgendwie übereinander gelegt werden. Und auf jeden Fall, ich finde, Elektrizität wird ja auch, es wird jetzt so ein Zauberwort auch. Und ich glaube auch, dass Elektrizität vielleicht so ein bisschen so eine Strukturähnlichkeit hat mit den Dynamiken dieser Black Lodge Charaktere, weil es irgendwie auch einen die ganze Zeit so richtig umgibt. Niemand versteht so richtig, wie es eigentlich funktioniert, wenn man ehrlich ist. Also ich habe keine Ahnung, wie genau Strom funktioniert und trotzdem benutzt, also ist es überall, es ist so omnipräsent und es umspannt in so Netzwerken, verbindet es die ganze Welt quasi. Und die Tankstellen sind natürlich so ein bisschen ähnlich, also so Energien, die irgendwie auf so eine unerklärliche Weise zu einem kommen. Und der God of Light Charakter ist natürlich auch so ein bisschen, ja, kann so ein Bindeglied sein, hat diesen Tankstellenbezug, hat aber auch den Feuerbezug. Also ich glaube, was ich das Spannende an diesen ganzen Elementen finde, ist, dass sie halt so zusammengewürfelt sind. Sie werden einem eher wie so ein Puzzle, was nicht zusammenpasst, hingeworfen. Und man muss nicht, also man muss nicht jetzt irgendwie die großen Linien ziehen und sie zusammensetzen, sondern man hat irgendwie genug davon, wenn man so sieht, dass die Sachen irgendwie miteinander was zu tun haben.
Aber das frage ich mich so ein bisschen, ob das eigentlich so ist, dass das so vielfältig dann doch ist oder ob es nicht doch irgendwie ein bisschen ärgerlich eindimensional ist. Also so diese Schuld, die auf allem liegt, so das Urtrauma, das Trauma, das immer wieder herauskommt. So man muss, alles ist halt so eine Psychologisierung, dass man noch mal reinschauen muss in die Kindheit und so. Das ist das, wo ich jetzt bei der dritten Staffel so das Gefühl hatte, das ist irgendwie so das Aktuellste und das, was dauernd halt auch heute gemacht wird. Ne? Also fast jedes Buch, was man irgendwie kauft, da geht es um irgendwie so eine Familie und es gab in der Kindheit irgendwelche schlimmen Sachen und dann musste man woanders hin und sich neu anpassen und so. Und Intergenerational Trauma ist voll das Buzzword irgendwie, das es überall gibt. Ich habe mich das so gefragt am Ende, als man dann noch mal mit Laura Palmer noch mal in dieses Haus geht und dann kommt der Schrei, ob es nicht auch so ein bisschen Hokuspokus ist zu sagen, alles, wir psychologisieren alles so, es gibt so ein Urtrauma und das durchzieht die Gesellschaft und schade, irgendwie ist es halt einfach so. Also ob Lynch sich nicht auch so ein bisschen rauszieht daraus, eine interessante Antwort darauf zu finden, wie es denn jetzt weitergehen kann, außer Nostalgie ist es nicht, aber in der Realität finden wir es irgendwie auch nicht. Oder sind das für euch diese kleinen menschlichen Momente, die dann doch da drin sind? Irgendwie finde ich es nämlich dann auch, wenn ich Lynch das mir so angucke, über Stunden und Stunden diese Bilder, die sie dann wirklich sich auch wiederholen und nochmal die Black Lodge und jetzt redet nochmal jemand rückwärts und jetzt ist nochmal der eine sieht aus wie der andere und sowas. Man kann immer sagen, das ist total kompliziert und vielschichtig und da spannen sich unfassbare Bedeutungswelten auf. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist irgendwie auch so eine Mischung aus random und immer dasselbe, was wir hier so ein bisschen sehen. Das frage ich jetzt mal so ketzerisch zurück, ob ihr nicht auch manchmal das Gefühl habt, so irgendwie haben wir das da doch auch schon mal so gesehen, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Und in dieser ständigen Wiederholung ist nicht immer eine neue Erkenntnis.
Aber muss es das auch sein, frage ich mich. Also ich finde, also dein erster Punkt, den, also würde ich auch so sehen, dass es halt am Ende schon auch so diese, ne, es ist halt keine Lösung oder irgendwie eine neue Perspektive, die einem gegeben wird. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht so großer Fan von dem Ende, muss ich sagen, weil es ja auch nur diese Ausweglosigkeit wiedergibt und es halt irgendwie nicht so ist, dass man ja, also irgendwie nach einer Lösung dann wirklich arbeitet. Deswegen, also das Ende fand ich dann, also hat mich jetzt auch eher so ein bisschen zurückgelassen, aber ich finde irgendwie so an einer Wiederholung oder also dass man sich halt immer wieder auf so Mittel bezieht, ich finde es manchmal so, also so schade, dass das dann irgendwie als was Negatives immer ausgelegt wird, weil manchmal ist der Prozess ja irgendwie dann doch auch was Gutes oder irgendwie dieses Schauen daran kann ja auch was, also es ist nicht unbedingt negativ, würde ich jetzt sagen.
Ich finde auch gar nicht, dass es unbedingt, also hab nicht, ich verstehe, was du meinst, mit dieser eindimensionalen Antwort vielleicht auf das erfahrene Leid und auf die Probleme, die da gezeigt werden. Ich habe das aber irgendwie, glaube ich, gar nicht so sehr als Antwort gelesen. Und wenn es eine wäre, dann würde es ja auch scheitern. Also ich finde das, und das, deswegen muss halt auch diese idealisierte Cooper-Figur scheitern, weil was er dann ja versucht, ist irgendwie Laura zurückzubringen und daran zu hindern, in diesem Zeitsprung, wo sie dann Material aus dem Film wieder verwenden, dass sie nicht stirbt, dass sie nicht umgebracht wird. Aber das ist ja, also wir haben ja alle gelernt, das hat natürlich Cooper irgendwie nicht gelernt, das verstehen wir jetzt, dass er das nicht gelernt hat, aber dass der Tod nur ein Teil dessen war, ne? Also und eigentlich vielleicht ja auch in Firewalk with Me war das ja eher dann das, was sie gewählt hat, damit sie nicht das weiter erleiden muss oder damit sie nicht so wird wie Bob. Also das ist ja quasi, was wir in Firewalk with Me so ein bisschen also suggeriert bekommen, dass ihr Tod ein Moment der Verweigerung ist und Cooper will jetzt ihr quasi diesen Moment nehmen, aber er nimmt ihr ja nicht ihre ganze jahrelang häusliche Gewalt und Missbrauch durch den Vater weg. Also das macht er ja nicht ungeschehen. Und also ich finde, mit Lösungsansätzen oder mit zumindest irgendwie dem Glauben, dass irgendwelche Lösungsansätze funktionieren könnten, hält sich die Serie schon sehr zurück. Und was ich, glaube ich, meine, ist halt, dass es also mir geht es vor allen Dingen um diese ästhetische Erfahrung, diese Sachen gezeigt zu bekommen in so sehr seltsamen, sehr langen Einstellungen, die irgendwie einem glauben machen, dass irgendwas zusammenhängt, aber wahrscheinlich hängt es dann doch nicht zusammen, aber es ist irgendwie ein Modus der Wahrnehmung, glaube ich. Also der wirklich durch rein filmisch-bildlich-ästhetische Mittel, durch erzählerische Mittel irgendwie geschaffen wird, den ich einfach, glaube ich, so faszinierend finde. Und was dann tatsächlich, glaube ich, der überspannende Handlungsbogen ist oder das große Thema, spielt dann gar nicht mehr so eine große Rolle. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht die Serie dann macht, nämlich, dass sie halt quasi dieses, was du vorhin auch gesagt hast, dass Christian, dass es ins Kosmische ja dann quasi schon geht. Und ich finde natürlich diese kosmischen Kinosequenzen, wo man dann auf einmal in so einer Art Screening ist, wo den Leuten irgendwas gezeigt wird, die finde ich schon total spannend. Und auf der Ebene wird halt nichts gelöst. Was halt vielleicht gelöst wird, ist entweder durch eine wirkliche persönliche Weiterentwicklung, die Liebesbeziehung von Ed und Norma oder vielleicht durch eine andere Art, durch das Verschwinden von ihrem Ehemann, hat vielleicht Becky doch eine Chance, noch ein halbwegs glückliches Leben zu leben. Also es wird quasi so individuell werden, vielleicht so ein paar Sachen aufgelöst, aber natürlich das Kosmische nicht. Und also global werden keine Lösungen hier angeboten.
Vielleicht noch ein Punkt, das ist mir gerade auch gekommen, als du von der Inszenierungform in so einer Art Kinodarstellung oder so gesprochen hattest. Das fand ich nochmal irgendwie ganz extrem bei diesem Setup in New York, wo ich auch das Gefühl hatte, man hat so, also beziehungsweise es zieht sich so ein bisschen durch, auch in diesen Sequenzen, also in der Folge 8, wo diese Geburt stattfindet, was ja im Grunde auch so ein Vorführsaal ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, es wird so formal sehr häufig das Filmische irgendwie betont. Und dieses Setup in New York sieht im Grunde, also ich hatte so die erste Assoziation, die ich mit diesem Glaskasten und diesem Fenster dahinter hatte, wirkte irgendwie wie so ein Projektor, der in so das Nichts rein projiziert. Das war ja irgendwie auch so eine sehr, also einfach so eine, also so eine Spiegelung von so einem Kinoformat im Grunde ist, dass es halt dadurch aussieht wie ein Raum, in den ein Film projiziert wird. Und dann hat man eben Menschen, die das beobachten. Und das füllt sich irgendwie mit irgendeinem Nebel. Und im Grunde ist man ja als Beobachter oder als Zuschauerin die ganze Zeit auch in dieser Position, dass man sich irgendwie etwas anschaut, was man unbedingt mit Bedeutung irgendwie durchdringen möchte oder dem Bedeutung zuschreiben möchte. Und das passiert ja in der Serie eigentlich auch konstant, dass man irgendwie etwas schaut oder etwas sieht und denkt, es muss die und die Bedeutung haben. Irgendwie alles wird mit so einer, also mit so einem Symbolismus aufgeladen, ob da jetzt wirklich da ist oder nicht. Man hat diese Wiederholstrukturen, diese Doppelung, dann irgendwie auch so dieses Essen, worüber wir jetzt heute noch gar nicht geredet haben, was irgendwie, finde ich, in der dritten Staffel nochmal viel mehr Bedeutung bekommt, gefühlt. Irgendwie, wann Kaffee gut ist, wann Kaffee nicht kommentiert wird. Irgendwie so auch der Kuchen, der irgendwie immer wieder für Wendungen dann auch, also für Dagi ja immer wieder irgendwie so ein wichtiges Zeichen ist. Das sind ja irgendwie alles Symbole. Und im Grunde macht man das ja auch, wenn man etwas schaut, dann deutet man, dann liest man irgendwie Symbole hinein. Und irgendwie finde ich das auch wiederum einen sehr passenden Rahmen für die Serie, das so dann auch so zu sehen, um auch irgendwie so dieser ewigen Sinnsuche auch irgendwie was entgegenzustellen, dass es halt im Grunde ja auch nur etwas ist, was man sieht und dem man Bedeutung gibt.
Ich fand das halt so ermüdend dann über weite Strecken. Ja, jetzt ist wieder Kaffee, ja, jetzt ist wieder Kuchen, jetzt ist wieder, also dadurch, dass man einerseits sagt, ja, die Serie verweigert sich so davor, Twin Peaks zu sein, hatte ich die Hälfte der Zeit auch das Gefühl, die Serie ist dann doch auch so ein Twin Peaks Circle Jerk die ganze Zeit. Ah, Diane ist jetzt dann Laura Dern zum Beispiel. Als ich das so gesehen habe, dachte ich so, ah, pff, ja, okay, so, also oh, die wichtigste so David Lynch Schauspielerin ist jetzt die Verkörperung dieser Leerstelle, ja, aus den alten Serien, die wir hatten. Das muss jetzt nochmal, also jetzt uns gezeigt werden. Dann am Ende ist das dann aber doch nur nicht echt gewesen und so. Also ich weiß auch nicht. Ich sehe das voll. Man kann das voll so gucken mit so einer Begeisterung für jedes Detail. Und jedes Detail ist entweder total interessant oder dann auch doch nur ein Witz oder so. Und man ist die ganze Zeit und fragt sich, was man davon halten soll. Aber andererseits kann man es auch echt mit so einem Augenrollen aufgucken und sich so denken, ja, okay, jetzt kommt halt nochmal das und jetzt muss nochmal jemand Cherry Pie sagen und jetzt ist nochmal Kaffee. Ah nee, da kommt jetzt Cooper rein, er sagt, er will keinen Kaffee, das zeigt dann, das ist der Klon und so. Also ja, ich verstehe das voll, dass man sich da so richtig reinbegeben kann und das lieben kann. Oder findet, dass das so interessante Bedeutungsräume aufmacht. Aber ja, letzten Endes waren die, glaube ich, für mich dann doch nicht so interessant für diese 18 Stunden und auch ein bisschen zu selbstreferenziell dann doch. Ist natürlich immer eine fine line, aber ich habe irgendwie das Gefühl, David Lynch ist jetzt an so einem Level, wo man auch alles genial finden würde. Also wenn jetzt Twin Peaks Staffel 4 kommen würde und es wären überhaupt nicht die gleichen Figuren dabei, es würde nicht einmal Twin Peaks kommen, dann würde man sagen, ah wow, wie er uns wieder hinters Licht gefühlt hat jetzt, damit das jetzt gar keine Verweise darauf sind oder so. Also ja, das ist nur mein Gefühl auch dazu, dass ich in vielen Szenen auch so dachte, ja, also zum Beispiel auch Lynch und dieser Gordon-Figur, ich hab den halt schon vorher gehasst und diesmal ist er ist ja fast mehr als Dale Cooper hier zu sehen irgendwie so und ich bin dann so, ja, okay, cool. Also das ist auch so ein Blick, den ich darauf hatte, aber ja, ich will jetzt gar nicht hier der Miesepeter sein. Nur ich kann auch, ich will alle draußen, die sagen, nee, ich sehe das nicht als das große Meisterwerk, denen kann ich nur sagen, ja, ich bin da auch so ein bisschen mit bei euch. Ich sehe auch viele Sachen, ich finde es super spannend, darüber zu reden, aber ich finde auch seltsam, dass ich in der Filmkritik jetzt so gefühlt breit gemacht hat, das ist das Beste, was es je gegeben hat, so Twin Peaks Season 3. So, und da müsste man dann vielleicht sagen, warum genau, würde mich dann interessieren.
Gut, das sind ja dann aber auch immer direkt so extreme Meinungen. Also ich glaube, das ist auch, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das Beste ist, was ich jemals gesehen habe. Ich hatte nur sehr viel Spaß daran und ich mochte es auf jeden Fall.
Ich habe irgendwo, habe ich in einem Video-Essay, glaube ich, gehört, dass jemand gesagt hat, die ersten Serien, also die Original Series, war 70% Network TV, 30% Lynch und jetzt ist es 30% My Idea of Twin Peaks und 70% Lynch. Und das fand ich irgendwie ganz treffend, weil es, glaube ich, was du sagst, man muss schon sehr viel Begeisterung mitbringen für die Original Serie, um quasi dann da so drauf springen zu können, also auf den Cherry Pie und irgendwie die Figuren und dass man zum Beispiel in so bestimmten, dass man immer wieder so in allen möglichen Figuren irgendwie so Wiedergänger findet von alten Figuren, dass man das dann so abfeiern kann natürlich. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es was damit zu tun hat, also ich habe das jetzt auch über einen längeren Zeitraum geguckt und ich glaube, dass es keine Serie zum Bingen ist.
Irgendwo auf Letterboxd hatte ich aber Dan Hustler Forrest auf Letterboxd hat 18 Stunden am Stück geguckt und hier 5 Sterne gegeben, sehe ich.
Ja, aber es sind ja auch Leute, die, also es gibt ja, ich weiß auch nicht, es gibt auch Leute, die machen Twilight-Marathon oder so. Finde, also das, es gibt ja schon einen Grund, auch warum die Serie wöchentlich ausgestrahlt wurde und das spielt, glaube ich, auch eine Rolle dafür. Also ich habe, glaube ich, kein Mal mehr als 2 Folgen an einem Tag geguckt und trotzdem war mein Kopf so voll davon die ganze Zeit und ich brauchte, glaube ich, auch diese Zwischenphasen, in denen ich quasi nicht geguckt habe, aber das so im Kopf hatte. Und ich muss aber auch nochmal sagen, für mich ist es schon, glaube ich, insgesamt die Serie, die für mich das Krasseste ist, was im seriellen Filmerzählen mit passiert ist, überhaupt in allem, was ich je gesehen habe. Ich habe aber auch sehr wenig Serien geguckt. Ich kenne schon so ein paar auch dieser großen Serienerzählungen, um die, die zum Beispiel auch als Intertexte gesehen wurden. Mad Men habe ich gesehen. Ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie Dale Cooper und Don Draper irgendwie was miteinander zu tun haben, in sowohl die eine als auch die andere Richtung. Aber ich kenne ganz, ganz viel auch nicht. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich quasi die richtige Person bin, zu sagen, das ist das die wichtigste Fernsehserie, die jemals gemacht wurde. Für mich ist es das, aber da habe ich keine, also für mich ist es das, aber halt auch, weil Twin Peaks die Originalserie mit mir irgendwas gemacht hat, was quasi ein Baustein dafür war, wie ich jetzt Twin Peaks Staffel 3 gucke.
Ich fand das nochmal ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, so damals war es so, was 70% Network-Serie, 30% Lynch und da dachte ich, habe ich mich dann auch gefragt bei der Staffel 3, ob es so der radikale Move ist, so weit weg von der Genrestruktur zu gehen. Ob das wirklich so genial ist, zu sagen, wir machen das jetzt alles disparater. Oder ob es nicht vielleicht cooler gewesen wäre, doch noch mal irgendwie stärker vielleicht ins Police Procedural hier noch mal reinzugehen oder diese Genrewurzel nicht so in so einem Künstlergestus zu verneinen. Das habe ich mich die ganze Zeit so gefragt, als mir so dieses Dale Cooper ermittelt wieder so genommen wurde. Ob ich das wirklich so den großen Clou finde oder ob es nicht auch, wenn es das gegeben hätte, wir da nicht auch sagen würden, ah ja, das war interessant, weil er hat jetzt aus diesem Genre-Korsett nochmal was Neues gemacht oder so. Das wird wahrscheinlich nur die Zeit zeigen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, aber das habe ich mich auf jeden Fall auch gefragt. Muss denn noch was, ihr habt bestimmt noch 1000 Sachen auf der Liste zu dieser Staffel gesagt werden.
Ich glaube, also das hatte ich auch in dem Interview mit dem Kameramann gelesen, da ging es wohl darum, dass David Lynch ursprünglich auch mal die Idee hatte, die Serie mit, also so ein bisschen mehr wie Inland Empire zu drehen, also mit so einer Kamera auch zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das wäre dann wiederum nochmal was ganz anderes geworden. Ich glaube, damit hätte er mich dann auch einfach verloren, weil ich finde das auch ein bisschen anstrengend, mir das dann auf Dauer einfach so anzuschauen. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie nochmal so eine ganz interessante Perspektive darauf, dass man irgendwie so reduziert nochmal damit arbeitet. Aber sie sind dann auch davon abgekommen, weil es einfach auch in dem Rahmen, wie die Serie dann geplant wurde, einfach nicht umsetzbar gewesen wäre. Auch gerade diese intensive Nachbearbeitung wäre halt mit so einer kleinen Handycam irgendwie gar nicht möglich gewesen, weil die Daten halt nicht, also in einem entsprechenden Rahmen halt aufgezeichnet werden können, dass man sie bearbeiten kann.
Ah, das fand ich übrigens ganz interessant, wo du jetzt nochmal so die Form, also war Inland Empire ja der letzte Film von Lynch und die visuelle Form, die er da gewählt hat. Ich fand in dieser 8. Folge nochmal dass es so krasse Eraserhead-Flashbacks auf einmal waren, die ich null erwartet. Und das fand ich auch richtig großartig. Also da fand ich so eine Selbstreferenzialität ganz beeindruckend, weil ich es null erwartet hätte, dass Lynch nochmal diesen schwarz-weiß seltsam, sind wir überhaupt noch in der Realität, Look da hat, auch mit diesem lilanen Meer und dann diesem Turm, der da ist, und dann fragt man sich ja, während man auf das Fenster geht, wie sieht's da drin aus, und dann, ja, na klar, wie halt das in einem David Lynch-Film halt aussehen würde in so einem schwarz-weiß Zimmer, das fand ich auch ganz, ganz beeindruckender formaler Bruch auf jeden Fall.
Ja, was ich glaube ich noch was ich noch auf dem Zettel hatte und was mich interessiert hat, da schlägt jetzt natürlich hart irgendwie mein akademischer Hintergrund durch, ist, ich habe das ja schon einmal angesprochen, dass die Zeit so seltsam wird, und es ist ja auch, wurde auch schon in allen möglichen Kritiken natürlich hervorgehoben, dass der letzte Satz dieser ganzen Serie ist, what year is it? Also, dass quasi Zeit einem unbegreiflich wird oder man sich nicht darin, dass man sich irgendwie dazu zu frei bewegen kann, als dass man noch darüber verfügen kann, als irgendwie Fixpunkt. Und da fand ich eine Sequenz total interessant, die wir jetzt nur so ganz gestreift haben, nämlich diese Audrey-Sequenz. Und ich finde es schon auch nochmal krass, also weil Evil Cooper hat jetzt nicht nur Diane vergewaltigt, sondern offenbar auch Audrey. Mhm. Als sie im Koma lag, hat ein Sohn mit ihr, den er erst im Laufe dieser Staffel irgendwie kurz kennenlernt. Und der wiederum nicht weiß, dass Cooper sein Vater ist. Und da gibt's aber diese Sequenz, die so total ermüdend und nervig ist, wo Audrey sich mit ihrem Mann Charlie streitet über Sachen, die man überhaupt nicht versteht, die nur so ganz am Rande in diesen Roadhouse-Sequenzen vorkommt. Und das ist ein Streit, der zieht sich, übrigens ein Streit, der quasi einer der wenigen Streitsituationen frei von häuslicher Gewalt sind, irgendwie, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie ihn schlägt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, also ein nicht bedrohlicher Streit auf eine Weise, hat man ja selten in Twin Peaks. Es wird ja immer gleich irgendwie sehr, es eskaliert immer schnell. Und diese Streitsituation zieht sich irgendwie über 3 Folgen. Und in diesen 3 Folgen passiert natürlich in den anderen Handlungssträngen total viel. Also es wird gereist, jemand wacht vielleicht aus dem Koma auf und so weiter. Aber da passiert überhaupt nichts. Sie sind die ganze Zeit an der gleichen Stelle. Und das fand ich schon, also was so die erzählte Zeit betrifft, irgendwie einen sehr interessanten Dreh, dass irgendwie in unterschiedlichen Handlungssträngen Zeit unterschiedlich schnell vergeht und dann irgendwie alles kulminiert in so einer, in dieser natürlich Traumsequenz, wo man sich dann am Ende fragt, das hast du, glaube ich, oder das wurde vorhin schon, kam es einmal kurz vor, dass man sich fragt, ist eigentlich Audrey, hat sie das alles nur geträumt, ist sie eigentlich vielleicht irgendwie Klinik und nicht Herr ihrer Sinne? Aber das fand ich interessant, weil das natürlich so die Frage danach, wie kann eigentlich serielles Erzählen überhaupt funktionieren, wenn Zeit eine so unsichere Ressource wird, aufwirft. Und da habe ich dann noch so ein bisschen mehr drüber nachgedacht und fände das eigentlich vielleicht, also vielleicht gibt es, weil ich habe ja wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus mit Serien, aber vielleicht, ich finde eigentlich das noch spannender zu sehen, gibt es auch serielles Erzählen, in dem quasi die basalste Ressource seriellen Erzählens, nämlich die Zeit, so problematisch wird. Mhm. Das würde mich interessieren, aber ist vielleicht auch eher eine Frage, jetzt nicht, die ich nicht in einem Filmpodcast stellen muss, sondern eher in so einem Symposium über serielles Erzählen oder so.
Ja, wir haben ja sogar schon mal eine Folge gemacht über Film versus Serie. Also mit Moritz habe ich darüber gesprochen, der ja ganz tief da drin ist, aber genau, also da ist auf jeden Fall natürlich so, dass Serien zeitlich ganz andere Möglichkeiten irgendwie haben, ne? Auch durch die Wiederholungsstruktur und auch wie es aufgebaut ist und so. Aber jetzt quasi, ob die Zeit, Serien, wo die Zeit auf einmal selber so anders nochmal spürbar wird, müsste ich auch drüber nachdenken, was es da für Beispiele gibt. Aber es gibt bestimmt ein paar gute. Ich fand es krass nochmal mit diesem Serien-Legacy-Gedanken. Also es gibt ja dann jetzt, weiß ich nicht, Friends, gab es ja auch so eine Reunion und dann sitzen sie da alle nochmal um den Springbrunnen und reden irgendwie miteinander. Mhm. Aber ich fand es schon irgendwie auch beeindruckend, so viele älter gewordene Menschen, so die so 40, 50, 60 irgendwie so sind, hier so als so Hauptfiguren in so einer Serie zu haben. Also weil die natürlich alle jünger waren in Twin Peaks und jetzt sind das immer noch die gleichen Darsteller. Aber das fand ich auch irgendwie interessant. Ich finde sowieso natürlich hat David Lynch immer Lust, auch so interessante Gesichter einfach zu zeigen, ne? Also einfach Menschen, die man sonst nicht so sehen würde hier. Aber ich fand auch gerade so viele Frauen irgendwie so Mitte 50, die hier so im Fokus sind, fand ich irgendwie auch noch mal einfach beeindruckend quasi, das so zu sehen. Und wie ihr es jetzt gesagt habt, natürlich auch manche sind auch gestorben dann oder kurz danach gestorben und so. Also es ist schon auch, ja, Totenmesse ist zu hart, aber es ist so ein, man sieht es den Leuten irgendwie an, so dass die sind auch nicht alle so auf, also natürlich sind manche so wieder so hingeschminkt oder so, dass sie so ein bisschen aussehen wie ihre alten Rollen vorher, aber auch nicht so krass, dass man es versucht zu übertünchen, finde ich hier, dass hier Zeit vergangen ist, sondern man versucht damit schon so umzugehen irgendwie. Das finde ich schon, fand ich schon interessant auf jeden Fall, das so lange auch zu sehen. Man hätte auch 8 Folgen machen können oder sowas, ne? Das ist auch, finde ich, so ein Move eigentlich für, wann war es, 2017 ist die rausgekommen, ne? Es geht ja eigentlich so zur Miniserie, das fand ich auch nochmal krass, dass sie gesagt haben, nee, 18.
Ja, aber also auch dieses, also ich finde es irgendwie auch so, dann nochmal irgendwie krass, also ich hatte das auch, weil wir, also eben, wenn man vorhin auch über die Darstellerin von der Lock Lady spricht, da gab es wohl übrigens während dem Dreh auch wohl so einen Moment, wo sie gerade, also es gibt diesen Sonnenaufgang, der so gegenlichtig von der Sheriff Station gefilmt wurde. Und das war wohl am Set auch irgendwie so ein Moment, den alle irgendwie so als besonders gut empfanden und den halt dann irgendwie spontan noch mitgedreht haben. Und das war wohl so in etwa der Zeitraum, wo sie gestorben ist. Und das war dann auch wohl für das Team auch nochmal irgendwie so dieses Ding, worüber sie dann nochmal so gesprochen hat. Also was dann halt für irgendwie alle nochmal so ein Moment war, den sie da, also den sie so mitgenommen haben und der irgendwie auch so von diesem Gedanken her ganz gut auch in die Serie reinpasst. Und aber auch dieses würdevolle Altern, das hatte ich im Grunde, also fand ich irgendwie auch, mittlerweile habe ich das halt immer auch, wenn ich Harry Dean Stanton sehe, dass der das ja im Grunde auch super gut geschafft hat, wenn man irgendwie auch an seinen letzten Film Lucky denkt, der ja im Grunde auch sowas Ähnliches eben für ihn ist, wie für die Lock Lady oder die Darstellerin von der Lock Lady. Ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben. Aber das fand ich dann auch wiederum so eine, so eine Parallele, die sich da ergeben hat. Und irgendwie, also ich fand das richtig schön zu sehen, dass so viele ältere Menschen, also was heißt älter, ne? Die sind ja auch nicht alt, die sind normal.
Ja, für
alt,
Hollywood, ja.
Dass man das halt irgendwie mal begleitet und dass es halt nicht so ist, dass man irgendwie darauf achtet, dass, also dann irgendwie sagt, ja, es geht jetzt irgendwie nicht, dass man Menschen, die in ihren 50ern plötzlich darstellt. Ich fand das eigentlich ziemlich stark an der Serie, dass das halt einfach Menschen sind, die altern, das ist halt 25 Jahre später. So, die sind jetzt halt nicht mehr 18, sondern 25 Jahre älter.
Und die sind manchmal in den gleichen Konflikten und manchmal in ganz andere, ne? Das war irgendwie ganz cool. Manche haben es irgendwie, sind wohl ganz anders gelandet und andere arbeiten immer noch in diesem Diner oder so. Also man hat so, ich weiß auch nicht, normalerweise ist es dann so, ja, so Top Gun-mäßig. Oder er macht's noch, aber er ist jetzt auch ein Lehrer geworden oder so. Und der nächste ist dann jetzt auch so wie er, aber sein Schüler. Und so wird das ja oft erzählt, ne? Oder bei Jurassic Park oder keine Ahnung was, dass man eine junge Person nimmt, die ist jetzt genauso. Und dann er ist jetzt mittlerweile oder sie dann in so einer Vorbildfunktion und so. Und das ist hier nicht so 1:1.
Das ist übrigens, die Schauspielerin heißt Catherine Coulson und von der Lock Lady. Und die ist, war Regieassistenz bei Eraserhead. Also für sie, man weiß schon, warum das so eine große Rolle gespielt hat, dass die Person gestorben ist. Also die Wein hat, glaube ich, an allen David Lynch-Filmen mitgearbeitet, als nicht Schauspielerin meistens, sondern als hinter der Kamera und viel, glaube ich, auch Bühnenbild und so. Also ich wollte nur, ich finde, sie hat es verdient, dass ihr Name nochmal gesagt wird, bevor wir gleich mit dem Podcast fertig sind.
Ja, was muss noch gesagt werden? Es ist krass, dass das letzte so richtig filmische, lange Projekt von David Lynch auch ist, ne? Also wir haben ja oft so Regisseure, Regisseurinnen, die wir entweder so Richtung Disney verlieren, die machen dann wie Barry Jenkins irgendwie jahrelang König der Löwen 2, so, der dann bald kommt. Oder aber die machen so ewig lang eine Serie, wie Nicholas Winding Refn. Und die verpuffen dann manchmal so ein bisschen diese Serienprojekte von denen irgendwie. Die haben das dann so gemacht und dann gibt's das. Dann gucken das so ein paar Leute auf irgendeinem Streaming-Service, den irgendwie niemand hat. Und Peacock oder so. Und dann sind die so lange weg, machen keine Filme mehr. Und manche von denen kriegen ja auch dann die Filme nicht mehr gut finanziert, wie David Lynch, der ja so einen Cartoon, glaube ich, machen wollte, wo dann irgendwie sich noch kein Geldgeber gefunden hat. Und ich finde es bei ihm schon krass, dass so, wenn man denkt, okay, nach Inland Empire, was kam dann? Dann kam halt noch Twin Peaks The Return, dass man mit so einem 18-folgigen, wie lang ist insgesamt, 16, 17 Stunden oder so, mit so einem Ding noch mal, da weiß man ja nicht, den Regiestuhl verlässt eventuell. Das ist schon krass, finde ich, wenn man, während man es auch schaut, das fand ich auch wirklich beeindruckend, dass es doch so lang ist und so viel und jede Szene halt, ja, wie eine Szene natürlich aus dem Lynch-Film ist, weil es einfach komplett alles von ihm und natürlich auch von Mark Frost gemacht wurde. Also ich finde, es ist kein, wenn es so die letzte längere Sache von ihm gewesen sein sollte, keine schlechte Art zu gehen, weil es doch so vielschichtig ist und so viel kommentiert, auch wenn ich ganz froh bin, dass das Kapitel Twin Peaks für mich jetzt geschlossen ist. Judith, muss man Twin Peaks und auch Staffel 3 und das alles gesehen haben?
Ja, natürlich. Ich muss das sehen, aber ich hab das jetzt ja, glaube ich, anderthalb Stunden lang erklärt. Also, ich finde schon. Und ich finde erst recht, wenn es das Letzte ist, was David Lynch gemacht haben wird, was ich natürlich nicht hoffe. Und ich, so toll ich Twin Peaks finde, ich finde eigentlich, David Lynch ist schon für mich eher ein Filmregisseur als einen Serienregisseur, deswegen würde ich mir sehr wünschen, auch mal einen Film von ihm zu bekommen, auch wenn du natürlich recht hast, dass es eine sehr bombastische Art wäre zu gehen.
Alexa, muss man sich das alles angucken? Auch die dritte Staffel?
Also wenn man an der ersten Staffel Spaß hatte, dann sollte man sich auch die dritte Staffel anschauen. Ich vermute wahrscheinlich, wenn man nach der ersten Staffel schon sagt, dass es nichts für einen ist, dann wird es wahrscheinlich auch der Rest nicht, aber also ich würde es mir schon angucken, aber letzten Endes, also, ja, denke schon. Und ich habe jetzt auch wieder Lust mehr, also ein bisschen mehr wieder David Lynch zu gucken an Filmen auch, also vor allen Dingen nach Folge 8. Vielleicht ist es mal an der Zeit, seine Filmografie zu vervollständigen bei mir.
Ja. Ja, das ist jetzt, ja, das ist natürlich cool, wenn man hauptsächlich Twin Peaks gesehen hat und dann noch die Filme schauen kann. Lohnt sich alles? Ja, ich würde sagen, man muss Twin Peaks schon gesehen haben, aber ich sage es trotzdem so ein bisschen mit so einem Magengrummeln. Mich hat es nicht so konvertiert wie so viele andere, aber fand es vor allem ganz toll, mit euch darüber zu reden. Das hat mir ganz viel eröffnet, auch diese Folge jetzt wieder, habe ich super viel drin gesehen, was ich sonst nicht gesehen hätte. Jetzt wird mir fast ein bisschen wehmütig ums Herz, merke ich so, dass das jetzt doch dann jetzt vorbei ist. Vielleicht müssen wir uns noch irgendeine andere Serie oder irgendwas anderes raussuchen, um dann mal wieder eine Folge aufzunehmen.
Also Judith und ich haben ja beide...
Ja, also Alexa und ich machen gerade Twilight Rewatch. Die eine Person zum ersten Mal gucken, die andere Person, aber... auch wenn es da Twin Peaks-Referenzen gibt, würde ich sagen.
Ich bin jetzt tatsächlich auch komplett, also mein TikTok ist gerade auch voll mit Twin Peaks und es gibt mittlerweile auch so TikToks, wo es darum geht, die beiden auch zu verbinden und wo Leute auch anfangen, die Verbindung zwischen den Orten herzustellen. Aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt einen Podcast über Twilight machen muss.
Ja, warum nicht? Können wir irgendwann mal Twilight Special machen, wenn du durch. Ich dachte, das war vorhin ein Witz. Meintest du nicht vorhin, Judith? Ja, manche gucken ja auch Twilight hintereinander. Das war ja tatsächlich aus der Realität. Das Beispiel, ja.
Aus okay. Der Realität.
Ja, schauen wir mal. Was ich mir auch noch bei Katz an sich vorstellen könnte, ist, dass man mal The Wire bespricht, weil ich das auch noch nie gesehen habe oder nie über die erste Folge hinausgekommen bin. Aber mal schauen. Ja, vielen Dank euch beiden und ja, bis bald.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, immer weiter über Twin Peaks reden zu dürfen.
Ja, danke schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, jetzt auch mal einen Grund zu haben, die dritte Staffel zu schauen.
Ja, wir fangen dann wieder mit der ersten an. Gibt's dann in 10 Jahren. Bis dann. Ciao.
In 25. Tschüss.
Tschüss.
Genau.